Guten Morgen, liebe Geschwister. Heute kommen wir in unserer Predigtreihe an das Kapitel in Josua 5. Ich möchte den Text lesen. Da heißt es: Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans im Westen, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, hörten, dass der Herr das Wasser des Jordans vor den Söhnen Israels hatte vertrocknen lassen, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz, und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israel. In jener Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir steinerne Messer und wiederhole die Beschneidung an den Söhnen Israel. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Söhne Israel am Hügel Aralot. Und dies ist der Grund, warum Josua sie beschnitt: alles Volk männlichen Geschlechts, das aus Ägypten ausgezogen war, alle Kriegsleute waren unterwegs in der Wüste gestorben und bei ihrem Auszug aus Ägypten. Denn das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen, aber das ganze Volk, das in der Wüste unterwegs, bei ihrem Auszug aus Ägypten geboren worden war, hatte man nicht beschnitten. Denn die Söhne Israel wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis die ganze Nation umgekommen war. Die Kriegsleute, die aus Ägypten ausgezogen waren, weil sie nicht auf die Stimme des Herrn gehört hatten und weil der Herr ihnen geschworen hatte, sie das Land nicht sehen zu lassen, das der Herr ihren Vätern geschworen hatte, zu geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und ihre Söhne hatte er statt ihrer aufkommen lassen. Diese nun beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie unterwegs nicht beschnitten hatte. Und es geschah, als die ganze Nation vollständig beschnitten war, da blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen Ort Gilgal bis zum heutigen Tag. Und die Söhne Israels lagerten in Gilgal, und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats am Abend in den Steppen von Jericho. Und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Das Mahn aber hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Ertrag des Landes aßen. Und es gab für die Söhne Israel künftig kein Manna mehr. Und sie aßen von der Ernte des Landes Kanaan in jenem Jahr. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Josua ging auf ihn zu und sagte zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Da erwiderte er: Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Gesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Beim Lesen der Josua-Geschichte habe ich mir die Frage gestellt: Warum? Warum hat Gott eigentlich nicht das Volk Israel, nachdem er es aus Ägypten befreit hat, direkt in das verheißene Land geführt? Hat selbst dort bereits die ganzen Einwohner vertrieben, die Städte sind leer und Israel wird vielleicht sogar dahin gebeamt. Warum dieser Umweg? Warum das Führen in die Wüste, 40 Jahre umherziehen, dann die Kundschafter im Land, dann der Ungehorsam, noch einmal 40 Jahre umherziehen? Und dann diese mühsame Überquerung des Jordans in das Land und dann die Begebenheiten, von denen wir heute gelesen haben. Wenn Gott doch so mächtig ist und allmächtig, warum nimmt er dann nicht Israel und führt es direkt in das vorbereitete Land? Ich denke, wir alle wissen die Antwort. Israel hatte noch viel zu lernen. Israel musste Lektionen lernen, die man nicht in einem Schulbuch lernen kann, sondern Dinge erleben, Vertrauen lernen, Demut lernen, Glauben lernen, Gehorsam lernen. Dinge, die einen Menschen, die ein Volk letztendlich wertvoll machen. Ich denke, genauso geht es uns auch. Wir sind errettet, erkauft, sind Eigentum Gottes, Kinder Gottes, sind auf dem Weg in den Himmel. Und vielleicht fragst du dich auch manchmal, warum? Warum all diese Mühsal, all diese mühevollen Tage? Warum muss gerade Corona jetzt sein? Die Frage ist, lernst du die Lektionen, die Gott dir gibt? Auch in einer Zeit wie jetzt, auch in einer Zeit, in der Einschränkungen da sind. Es sind Zeiten, die sich Gott ausgedacht hat als Unterrichtsstunden für dich und mich. Die Corona-Krise geht fast zur Neige und die Frage ist, haben wir was gelernt? Es kommt gar nicht darauf an, worin wir überall eingeschränkt sind und was wir nicht tun können, sondern die Frage ist, was tut Gott mit mir in dieser Situation? Halte ich ihm still? Kann er mir Dinge beibringen? Ich möchte von unserer Situation wegblicken auf diese Situation, in der Israel ist, und möchte diesen Text heute einmal ganz praktisch anwenden auf dein und mein Leben. Diese Dinge, sagt die Bibel, sind ja geschrieben zu unserer Belehrung. Sie sollen uns etwas sagen, heute. Und ich glaube, die Geschichte Israels kann man auf unser Leben durchaus übertragen. Israel war über den Jordan gegangen und war jetzt in dem gelobten Land. Der Jordan, so ein Grenzfluss, ein Übertritt in ein neues Land. Und ich denke, das ist ein Bild auch für unser Leben. Als Kinder Gottes sind wir mit dem Herrn Jesus gestorben und leben in Neuheit des Lebens, in dem, was er für uns so vorbereitet hat. In einem ganz neuen Land. Wir haben den Epheserbrief doch miteinander betrachtet. Lest nochmal das Kapitel 2, den Vers 10, da ist die Rede davon. Und in diesem neuen Leben angekommen, hat Gott für uns und auch für Israel Aufgaben. So wie Israel damals das Land einnehmen musste, sollen auch wir unser neues Leben in Christus in Besitz nehmen. So wie Israel gegen befestigte Städte kämpfen und die Feinde Gottes ausrotten musste, sollen auch wir in jedem Bereich unseres Lebens unter Gottes Herrschaft bringen, um die Segnungen des ewigen Lebens genießen zu können. Das bedeutet Kampf gegen unsere alte Natur, gegen Versuchungen des Teufels und gegen Widerwärtigkeiten, die teilweise aus den unsichtbaren Mächten der Finsternis kommen. Auch der Epheserbrief redet davon in Kapitel 6. Und das Land Kanaan und seine befestigten Städte einzunehmen und zu einem Herrschaftsbereich Gottes zu machen, das war die Aufgabe Israels. Und für diese Aufgabe bereitet sich das Volk Israel gründlich vor. Bevor sie jetzt im nächsten Kapitel die erste Stadt des neuen Landes, Jericho, erobern, nehmen sie sich für zwei entscheidende Dinge Zeit. Sie lagern sich in Gilgal und führen die Beschneidung durch und danach feiern sie das Passafest. Das hat Gott angewiesen. Auf der 40-jährigen Wüstenwanderung hatte keine Beschneidung stattgefunden. Beschneidung, ein Zeichen, dass man zum Volk Gottes gehörte, ein Zeichen, dass man sich abgegrenzt hatte zu den Völkern ringsum. Beschneidung, ein Bild für die Heiligung, für die Absonderung für Gott. Obwohl man unter den Völkern der Welt lebte, grenzte man sich klar von ihnen ab. Die Beschneidung war sehr schmerzhaft für das Volk Israel. Es hat sie mehrere Tage lang lahmgelegt. Aber die Beschneidung war Gottes Wille und Gebot und darum unumgänglich für ein sieghaftes Leben, für ein Leben in dem Land, was von Milch und Honig fließt, in dem Land, was Gott ihnen schenken wollte. Ich denke, ihr wisst, was Gott uns mit diesem Bild heute sagen will. Der Herr Jesus hat uns durch seinen Tod und seine Auferstehung zu Kindern Gottes gemacht. Er möchte, dass wir als solche uns von dieser Welt abgrenzen. In seinem hohen priesterlichen Gebet redet unser Herr Jesus bereits davon, dass wir zwar in der Welt leben, aber nicht von ihr sind. Nachzulesen Johannes 17, Verse 11 bis 16. Wir sollen uns durch beschnittene Herzen nach dem Kolosserbrief von dieser Welt abgrenzen. Durch einen Lebensstil, der unserer Andersartigkeit Ausdruck verleiht. Die Bibel nennt das Heiligung. Das nächste, was Israel in Gilgal erlebt, war etwas ganz Gewaltiges. Nach der Beschneidung feiern sie das Passa im gelobten Land. Wie oft wird es über ihre Lippen gekommen sein? Danach haben wir uns gesehnt. Zu diesem Zweck waren sie aus Ägypten ausgezogen. Was hatte Mose dem Pharao gesagt? Wir wollen gehen und unserem Gott ein Fest feiern. Gemeinschaft mit Gott haben, Passa halten, sich daran erinnern, wie man erlöst worden ist, war für Israel immer eines der höchsten Feste des Jahres. Wie schön ist es, wenn wir auch zusammenkommen, um das Gegenstück zu diesem Passafest, das Abendmahl, zu feiern. Im neuen Leben angekommen, dürfen wir uns daran erinnern, wie der Herr Jesus uns erlöst hat, wie er uns erkauft hat, wie er sein Blut vergossen hat. Uns an ihn zu erinnern, an sein Opfer, seine Liebe, sein tägliches Verwenden für uns, ehrt zunächst ihn, aber macht auch unsere Herzen warm und überströmend in der Liebe zu ihm. Und dann kam nach diesem Fest der nächste Morgen. Etwas Sonderbares passierte. Man ging raus mit den Töpfen, wie man gewohnt war, und wollte das Manna auflesen. Aber das Manna hatte aufgehört. Ich denke, da wurde dem letzten Israeliten deutlich: Hey, wir sind im neuen Land angekommen. Aber es blieb nicht nur das Manna aus. Gott ließ von diesem Tag an die Israeliten von den Früchten und dem Ertrag des Landes essen. Auch das ist ein schönes Bild für unser neues Leben aus Gott. Ja, ich habe mich gefreut, als ich als Kind in der Kinderstunde war und in Anführungsstrichen Manna bekam, fertige Speise aus dem Himmel. Ich freue mich, wenn ich Kalenderzettel lese. Manna, vorbereitete Speise aus dem Himmel. Aber ich habe heute eine andere Speise schätzen gelernt. Und zwar Gottes Wort. Gottes Wort selbst. Ich darf es bebauen, darf es beackern und ich darf sehen, was Gott für mich daraus bereitet hat. aber er fordert mich auf, selbst Hand anzulegen, sein Wort zu lesen, zu studieren, zu forschen, damit seine Speise für mich da ist. Ich werde nicht nur bedient von ihm, ich bin selbst gefordert. Aber es ist auch noch etwas Besonderes dabei. Wie reichhaltig und abwechslungsreich ist doch Gottes Versorgung aus seinem Wort für mich. Genau wie bei den Israeliten. Das Manna war auf lange Sicht sicher auch manchmal eintönig. Und nun konnten sie von den Früchten essen, von den Weintrauben, von den Äpfeln, von den Kirschen, von den Orangen, von den Körnern, von den Kräutern. Welch eine Vielfalt, welch ein Reichtum. Und ich denke, es hat keiner gemurrt, dass er selber Hand anlegen musste, sondern man war überrascht, was Gott für einen bereithält. Freust du dich so daran, in Gottes Garten, den er dir zwischen den beiden Buchdeckeln seines Wortes gegeben hat, zu ernten, daraus zu leben, daraus zu essen? Ich hoffe, du genießt es, auch in dieser Zeit, in der du vielleicht etwas mehr Zeit hast, um dich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Dann kommt die letzte Begebenheit unseres Textes, eine Begebenheit, die mich persönlich sehr berührt hat. Gestärkt durch das Passa und die Früchte des Landes macht sich Josua, ein Mann, der doch eigentlich perfekt war, er macht sich auf aus seinem Zelt, um sich Jericho anzuschauen. Aber er erlebt etwas viel Wichtigeres, wie Jericho anzuschauen. Gott nimmt ihn in die Schule und gibt ihm eine Lektion, die er sein Leben lang nicht vergessen haben wird. Ich hoffe, auch du und ich werden diese Lektion lernen und nie vergessen. Josua zieht sich seine Schuhe an und macht sich auf Richtung Jericho. Vielleicht kann er Jericho schon sehen. Unser Text sagt, und es geschah, als Josua bei Jericho war, da hebt er seine Augen auf und sieht einen Mann. Josua hat Verantwortung für das Volk Gottes und sein erster Gedanke lautet, wer ist es? Und er stellt eine wichtige Frage und sagt, bist du für uns oder gehörst du zu unseren Feinden? Ich denke, Josua hat in dem Moment vielleicht noch nicht erkannt, wer das da ist, der vor ihm steht mit dem gezogenen Schwert. Ähnliche Situationen entdecke ich in meinem Leben auch. Ich sehe da jemand in meinem Leben, der stark ist, der mächtig ist, der auf meinem Lebensweg tritt und ich habe ihn vielleicht noch gar nicht richtig erkannt. Und ich frage, bist du für mich oder bist du gegen mich? Ich denke, diese Situation, in der wir jetzt sind, Corona, erinnert euch an den Anfang. Wie das losgegangen ist, haben wir da vielleicht auch gefragt, bist du für uns, bist du gegen uns, was wird das bringen? Diese Frage ist so menschlich. Gott antwortet Josua und sagt, nein. Unverständlich, oder? Wenn jemand sagt, bist du für mich oder gegen mich, wie muss die Antwort lauten? Ich bin für dich oder ich bin gegen dich, aber doch nicht nein. Aber Gott geht seinen Weg. Gott lässt sich nicht auf die Diskussion ein, die Josua ihm vielleicht aufzwingen will. Er sagt, nein, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Ich bin jetzt zu dir gekommen. Hier steht nicht irgendein Erzengel vor Josua, denn sonst hätte er nicht niederfallen können und ihn anbeten. Das hätte ein Engel niemals zugelassen. Hier steht Gott selbst vor ihm, der Oberste des Heeres der Herrscharen. Ich bin jetzt zu dir gekommen. Man kann auch übersetzen, ich bin ist jetzt zu dir gekommen. Und ich bin ist der Name Gottes. Gott selbst hat sich auf den Weg gemacht und stellt sich Josua in den Weg. Wenn Gott sich dir und mir in den Weg stellt, dann regt sich unser menschliches Herz. Und es kommt sofort die Frage auf, bist du für mich oder bist du gegen mich? Oh ja, ich habe Gott gerne auf meiner Seite. Ich freue mich, wenn der Herr Jesus auf meinem Lebensweg zu finden ist, wenn er mit mir geht. Und wer von euch betet morgens nicht, Herr, geh mit mir in diesen Tag? Als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, ob diese Bitte wirklich gottgemäß ist. Gottes Botschaft an Josua lautete, nein, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn, der Herrscharen. Mich hat das getroffen. Kein Verbündeter, sondern der Heeroberste des Herrn selbst steht vor uns. Mit seinem gezückten Schwert zeigt er uns seine Handlungsbereitschaft. Seine Botschaft ist, ich bin der Herr. Du kannst mich nicht auf deine Seite ziehen, damit ich auf deinen Wegen gehe. Ich bin der Herr. Ich bin der Oberste. Im Grunde sagt der Josua, es ist nicht wichtig, dass Gott auf deiner Seite ist, mit durch deinen Tag geht. Es ist wichtig, dass du auf Gottes Seite bist und auf seinen Wegen gehst. Das ist eine Lektion, die wir alle kennen und uns völlig bewusst ist. Und doch muss sie in unseren Herzen immer wieder wachgerufen werden. Herr, dein Wille geschehe, beten wir im Vater unser. Und wie oft leben wir es? Steckt es nicht in uns zu bitten, Herr, ich möchte dir Freude machen, damit du mich segnest? Diesen Gedanken kenne ich sehr gut in meinen Gebeten. Er ist auch nicht grundverkehrt, aber er geht nicht über unsere Bedürfnisse hinaus. Der Gedanke sollte lauten, Herr, ich möchte dir Freude machen, weil du mein Herr bist, nicht weil ich deinen Segen will, sondern weil du der Herr bist. Es geht um deine Sache. Es geht um dich. Begegnungen mit dem Heeroberste bleiben nie ohne Folgen. Josua erlebte das unmittelbar. Der starke Krieger Gottes, der auszog, um den Feind auszukundschaften, sinkt auf die Knie. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knechte? Josua erkennt Gottes Machtansprüche an. In der Frage, bist du für mich oder gegen mich, war Josuas Machtanspruch deutlich geworden. Jetzt geht er auf die Knie und betet seinen Herrn und Gott an. Es geht nicht um ihn, um Josua, sondern es geht um Gott. Was führte dazu? Er hat erkannt, wer Gott ist und welchen Anspruch er an ihn stellt. Wenn Gott vor uns steht und wir das erkennen, kann es nur eine Reaktion geben. Wir müssen auf die Knie gehen und Gott anbeten. Man kann Anbetung nicht machen. Der Weg zur Anbetung geht nicht über Lobpreisgottesdienste oder das Singen stimmungsvoller Lieder. Anbetung kommt immer aus der Erkenntnis Gottes. Hier steht die Macht Gottes vor Josua, ein Mann mit gezücktem Schwert, der Heeroberste des Herrn der Heerscharen. Ich bin, diese Worte waren ein Signal für Josua. Ich bin ist zu dir gekommen. Josua war ausgezogen um Jericho anzuschauen, die Aufgabe zu analysieren, die vor ihm lag. Aber Gott stellt sich ihm in den Weg. Josua war nicht ausgezogen, um Gott zu suchen. Gott ist in seiner Gnade Josua entgegengezogen. Josua, du musst dir nicht die Stadt anschauen. Du musst mich sehen und erkennen, wer ich bin. Und dann wird geschehen, was geschehen muss. Das hat Josua in die Anbetung getrieben. Josua, hast du eigentlich jetzt Zeit, vor Gott niederzufallen? Du bist in einem fremden Land, unter Feinden. Jederzeit könnte ein Heer aus dieser großen Stadt kommen und du liegst hier auf den Knien? Josua wusste, was dran war. Er stand vor Gott und da gehörte er auf die Knie. Er huldigte ihm und er stellte eine neue Frage, die so ganz anders war als die erste. Er fragt: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Josua war sehr mutig. Hast du dich das auch schon mal getraut zu fragen oder zu beten? Herr, was willst du von mir? Was redest du zu mir? Hätte Josua das doch nur nicht gefragt. Dann wäre er ein kampfbereiter Mann geblieben. Gott sagt: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Josua tat es. Was bedeutet es, wenn man keine Schuhe anhat? Kann man dann in den Kampf ziehen? Kann man dann eine Stadt einnehmen? Kann man dann kämpfen? Kann man laufen? Nein, Krieger haben immer Schuhe an. Das so sagt sogar die Bibel. Beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Schuhe sind ein Bild für Dienstbereitschaft. Gott sagt: Josua, Schuhe aus. Leg deinen Aktivismus beiseite. Leg deine Stärke einmal ab. Leg deine Mobilität ab. Wenn du die Schuhe ausgezogen hast, dann kannst du nämlich nicht fortlaufen. Dann stehst du still. Still, wie vielleicht jetzt in dieser Krise, in der wir leben. Warum Schuhe ausziehen? Weil der Boden, auf dem man steht, heilig ist. Was war denn so heilig an diesem Quadratmeter im Wüstensand vor Jericho, wo diese Heiden lebten, dass Josua die Schuhe ausziehen musste? War es die Erde? Waren es die Koordinaten? Dass man vielleicht sagen könnte, dieser Ort ist etwas Besonderes? Nein. Warum war dieser Boden heilig, wo Josua stand? Es war der Platz vor dem Obersten des Heeres, des Herrn der Heerscharen. Dieser Platz ist immer heilig. Kennst du den Platz? Hast du dort schon einmal gestanden? Hast du dort schon einmal stillgestanden? Ich hoffe, du hast deine Schuhe ausgezogen. Was für ein wertvoller Platz. Es ist der Platz, wo du Gott begegnest, wo er sich offenbart. Ich glaube, du kennst diesen Ort ganz genau. Vielleicht hast du ihn schon lange nicht mehr aufgesucht. Vielleicht ist Gott dir schon lange nicht mehr in den Weg getreten. Aber uns allen ist der Platz doch bekannt. Es ist der Platz, den wir auf den Knien im Gebet einnehmen. Es ist der Platz, an dem wir in der Stille in seinem Wort lesen und der Herr Jesus vor uns steht. Es ist der Platz beim Abendmahl, beim Brotbrechen, wenn der Herr Jesus in seiner Vollkommenheit, in seinem Werk von Golgatha vor uns steht und alles andere im Hintergrund verschwindet. Es ist der Platz, auf dem du jetzt sitzt, wo Gott zu dir redet durch sein Wort, durch Knechte, die er beruft, um dir zu sagen, wer er ist. Es ist der Platz, an dem er zu deinem Herzen spricht, vielleicht am Steuer des Autos, wo dir auf einmal der Herr begegnet und groß wird. Dann empfehle ich dir: Zieh deine Schuhe aus. Denn wir Menschen haben eine Krankheit, die heißt laufen. Immer müssen wir aktiv sein, immer müssen wir unterwegs sein. Gott sagt, Schuhe aus, verharre ein wenig. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Wie wohltuend. Es steckt noch ein zweiter Gedanke in diesem Bild, die Schuhe auszuziehen und auf heiligem Boden zu stehen. Weißt du, was heilig ist? Heiligkeit ist das Wesen Gottes. Was geschieht, wenn ein Mensch in die Heiligkeit Gottes tritt? Dann wird es heiß. Da kann keiner bestehen, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Glaub ja nicht, dass deine Heiligkeit, deine Heiligung, deine guten Taten und Gedanken, dein Halten von Kinderstunden, dein sich Beteiligen am Tisch des Herrn und dich in der Heiligkeit Gottes zu rühmen, dass sich das bestehen lässt. Es ist allein Gottes Gnade. Es ist das Mittel, das es dir erlaubt, die Schuhe auszuziehen und seine Heiligkeit zu berühren, den heiligen Boden vor ihm. Bist du dankbar dafür? Schätzt du dieses Vorrecht, diese Gnade, dass Gott sagt, du darfst vor mir bleiben, du darfst meine Heiligkeit berühren, im übertragenen Sinne, ohne zu sterben? Es ist etwas unendlich Schönes, was Gott uns schenkt, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Und es ist so gut, wenn wir diese Orte schätzen, diesen heiligen Boden, wo er uns begegnet, und nicht fortlaufen, sondern uns Zeit nehmen, dort zu verharren. Er lädt uns in seine Gegenwart ein und wünscht sich Gemeinschaft mit uns. Oft planen wir und teilen unsere Kräfte für verschiedene Aufgaben ein. Dabei fragen wir viel zu wenig, was willst du? Wir denken schnell, wir bräuchten nur für Gott in den Kampf ziehen und dann müsste Gott schon für uns sorgen, uns segnen, uns Sieg schenken. Aber Gott handelt anders. Er sagt, auf die Knie, still, ich bin der Herr, ich sage, wo es lang geht, und jetzt nimm dir Zeit, verharre einen Moment in meiner Gegenwart, sieh mich an, und dann wird der Sieg gelingen. Aber was wird mit den Aufgaben? Was wird aus Jericho? Wer wird es einnehmen, wenn Josua und auch wir auf den Knien liegen? Wer war das, der da vor Josua stand? Wie sah er aus? Es war ein Mann mit einem blanken, gezogenen Schwert. Was hat das zu bedeuten? Gott selbst steht als starker Held vor Josua. Und er hat das Schwert nicht in der Scheide. Es ist gezogen, es ist blank. Wann zieht man ein Schwert aus der Scheide? Doch nur, wenn man kämpfen will. Gott will kämpfen. Er kämpft. Er kämpft auch gegen Jericho. Wodurch ist Jericho gefallen? Wessen Schwerter waren denn nötig, damit Jericho eingenommen wurde? Nur Gottes. Auch wenn die Israeliten später den Auftrag hatten, an Jericho den Bann zu vollstrecken und dazu ihre Schwerter brauchten, war es doch einzig und allein das Handeln Gottes, dass Jericho gefallen ist, die Mauern eingestürzt sind und der Sieg errungen wurde. Es war nicht kriegsentscheidend, was Israel tat, sondern was Gott tat. Er stand vor Josua mit gezogenem Schwert, handlungsbereit und wollte den Sieg erringen. Er konnte zu Josua sagen, zieh deine Schuhe aus, ohne dass sein Plan, Jericho einzunehmen, in Gefahr geraten wäre. gewaltig. Es macht uns Mut, auch wenn es manchmal so unlogisch ist, Dinge nicht eher zu tun, bis wir uns Zeit genommen haben, vor Gott zu ruhen, auf die Knie zu gehen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Josua hat damals nicht nur gefragt, Herr, was willst du, sondern er war auch bereit zu gehorchen. Er zog die Schuhe aus, als Gott es ihm gesagt hat, und ich wünsche uns den Mut, es ihm nachzumachen. Ja, Herr, ich will die Schuhe ablegen. Mein Platz ist in deiner Gegenwart, und der Platz des Anführers auf dem Kampffeld gehört dir. Dann können wir genauso siegreich leben, wie Josua es damals getan hat, und die Siege erleben, die auch Israel erlebt hat. Sie haben das Land, was Gott vor ihnen ausgebreitet hat, eingenommen. Gott hat vor dir und vor mir ebenso ein Land ausgebreitet. Werden wir es einnehmen? Lernen wir von Josua. Er hat uns ein wunderbares Beispiel gegeben. Und ich denke, der Text hatte heute Morgen für uns viel zu sagen. Dinge, die wir so schnell in unserem Leben vergessen, aber Dinge, die kriegsentscheidend, nicht kriegsentscheidend, sondern siegentscheidend sind. Amen.